Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und ich bin zurück von der Abschlussfahrt von Malle Mallorca. Und deswegen darf ich wie eh und je meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian neben mir begrüßen. Moin.
Ja, hallo Ben, schön, dass du wieder da bist. Eigentlich müsste ja dann ich dich begrüßen als Rückkehrer, aber okay, du drehst es einfach um. Ich bin trotzdem einverstanden.
Kennst mich doch.
Freue mich auf deine Rückkehr oder über deine Rückkehr. Und ja, wir sind nicht alleine hier, sondern wir haben einen richtig prominenten Gast dabei heute mit Stefan Beinig, dem ehemaligen Profi des FC Hansa Rostock. Einige weitere Vereine in der Bundesliga, die wir mal erstmal unerwähnt lassen. Fünffacher Nationalspieler und ja, Paul, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
Servus, einen wunderschönen guten Tag. Ich sollte mich jetzt eigentlich vorstellen, wurde jetzt schon gerade gemacht vom Tommy, haben sie mir vorher gesagt, okay. Ja, hab ein paar Jahre Fußball gespielt, wie Tommy schon richtig sagte, hab bei Hansa gespielt, bei anderen Vereinen und freue mich jetzt hier zu sein und mit euch ein bisschen über Fußball und ein paar Dinge zu reden. Ihr habt ja genug vorbereitet, glaube ich.
Ja, Paul, wenn du denkst, das war jetzt schon alles mit der Vorstellung, dann kennst du unseren Tommy nicht, denn die Vorbereitung ist das A und O. Tommy, wer ist denn eigentlich Stefan Beinig?
Ja, na, es hat Paul das so ein bisschen vorweggenommen, aber witzig irgendwie. Genau, wir machen immer ganz gerne so ein Elevator-Pitch und da soll es ja nicht nur um Fußball gehen, Paul. Vielleicht sagst du mal auch den etwas Jüngeren, was machst du denn aktuell so? Wo lebst du? Wie geht's dir vielleicht familiär? Hast du eben schon ein bisschen im Vorgespräch ein bisschen was erzählt? Was sind so da Dinge, die dich bewegen? Das, was du gerne öffentlich teilst und was die Menschen über dich wissen sollen?
Also erstens stehe ich nicht mehr groß in der Öffentlichkeit, deswegen ist das Schöne, dass über mich öffentlich nicht ganz so viel bekannt ist, weil ich halte mich da zurück. Ich habe das jahrelang machen dürfen in verschiedenen Positionen als Profi, als Manager, als Nachwuchsleiter und freue mich jetzt, dass ich sehr viel Ruhe habe, sag aber ab und zu wie bei euch auch mal einen Podcast oder so zu. Ich bin Full-Size Opa, kümmere mich um die Familie, um die Enkelkinder, habe 3 Töchter und das ist eigentlich das, was im Moment für mich oder für uns als Familie am wichtigsten ist, dass wir da sind, dass wir Zeit miteinander verbringen können. Also ich kann mich null beschweren. Ich führe ein wunderschönes Leben und lebe hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, dem schönsten Bundesland in Deutschland. Also daher alles schick bei mir.
Das. Ja, ans Ministerium von MV, da habt ihr euren Werbemann zugeschlagen. Nummer können wir vielleicht weiterleiten, reden wir später nochmal drüber. Und ja, wie sagt man so schön, du stehst nicht so in der Öffentlichkeit, weiß ich jetzt nicht. Gibt ja einiges auf dem Programm heute.
Ja, das stimmt. Und ich bin völlig überrascht, Paul, weil eine Sache hast du nicht erzählt, wo ich, also da war ich felsenfest, dass du die erwähnen wirst. Das ist nämlich das Golfen. Also ohne Golfen, kannst du eigentlich eine Woche ohne Golfen? Hältst du das aus, oder?
Schwer. Die Woche wird ohne Golfen, weil, wie gesagt, die Enkelkinder mit Tochter da sind und dann gehe ich halt nicht golfen oder wir gehen nicht golfen. Meine Frau golft auch schon seit ein paar Jahren. Sonst probieren wir zweimal die Woche, wenn es geht, golfen zu gehen, zumindest in den Sommermonaten. Im Winter ist dann doch ein bisschen frisch. Wir können leider nicht mehr laufen, deswegen brauchen wir auch immer ein Kart. Kart darf man auch nicht immer nutzen, wenn das Wetter schlecht ist, dann ab und zu nicht. Aber ja, Golfen ist so die große Leidenschaft. Die hat sich eigentlich schon in England entwickelt. Da habe ich das Golfen erlernt mit 19, habe dann aber über viele Jahre nicht mehr gegolft, weil Fußball, Familie und dann noch Golfen an den freien Tagen ist ein bisschen schwierig gewesen. Habe dann wieder nach dem Fußball angefangen zu golfen und es ist eine wunderschöne Sportart. Du kannst halt leider nicht Fehler oder schlechte Runden auf andere schieben. Das im Fußball ging es immer einfach. Haben ja 10 weitere mitgekickt, die dann Schuld hatten, warum wir verloren haben. Das geht im Golf natürlich nicht.
Ja, jetzt hast du ganz viele Sachen schon angerissen, die wir hier mit drin haben werden. Ben, du hast es eben schon angerissen, dass wir natürlich viele Themen haben. Wir wollen über die Hansa-Filmnächte sprechen. Da warst du ja auch ein großer Teil von. Ben hat sich das gestern angeguckt und wird da sehr viel mehr erzählen können. Wir wollen über natürlich das aktuelle Verhältnis zum FC Hansa sprechen. Was läuft gerade bei Hansa? Gerade zurück aus dem Trainingslager, Ben und ich. Und sind gespannt, was du über Trainingslager so noch erzählen kannst und wirst und in Erinnerung geblieben ist bei dir. Dann wollen wir natürlich ein bisschen nach vorne schauen, was ist drin sozusagen für Hansa in dieser Saison. Und auf das Testspiel-Highlight am Wochenende gegen Aston Villa. Vielleicht Bevor wir da nachher größer zu kommen, vielleicht magst du dazu schon mal einen Satz sagen. Aston Villa, ich habe hier eine Tasse auch stehen. Wir haben ja beide so ein etwas besonderes Verhältnis zu Aston Villa. Aber wie ist denn dein Verhältnis?
Ach, also heutzutage hast du, oder ich habe kein Verhältnis mehr zu Aston Villa. Ich schaue mir das gerne mal an, weil ich all meine Vereine, wo ich mal gespielt habe, verfolge. Aston Villa war mein erster Richterprofi-Verein. Ich habe vorher beim PFV Bergmann Borsig gespielt. Da waren wir ein Jahr lang nicht Amateur, bevor wir dann in der Amateuroberliga spielen. Deswegen war der Richter erste Profivertrag Aston Villa. Und die drei Jahre, so schwer wie sie auch waren, in der Zeit, wo wir da waren in England, war es die wichtigste Zeit, war die Lehrzeit, die ich sozusagen im Fußball erleben durfte. Und es hat mich menschlich, glaube ich, sowie aber auch fußballerisch sehr viel weitergebracht.
Damals bei Hansa.
Ja, schon mal ein schöner Satz für alle, die jetzt natürlich gleich hellhörig werden und große Augen kriegen. Um Aston Villa geht's ja nachher nochmal, also bleibt dran. Aber erst einmal wollen wir nochmal das Ganze ein bisschen zurückspulen. Tommy hat schon angesprochen, die Hansa-Filmrechte. Zum 60-jährigen Jubiläum des Clubs wurde ja ein Film entwickelt, die ganze emotionale Auf und Ab der Vereinsgeschichte ja so ein bisschen repräsentiert. Unsinkbar, 60 Jahre FCH. Und ja, ich hatte das Glück, ich konnte mir ein Ticket ergattern und war am Sonntag im Ostseestadion live mit dabei. Hatte da so einen schön gepolsterten Sitz, perfekt so unterm Dach. Es hat geschifft wie Hulle, aber ich habe genau die richtige Reihe erwischt. Dadurch war es so ein bisschen, ja, richtig schön gemütlich. Und das war so ein richtig tolles Miteinander. Also die Premiere war am vergangenen Donnerstag im Kapitol mit vielen Ehrengästen und wurde zeitgleich in ganz MV in vielen Kinos gespielt und eben diese drei Vorführungen im Ostseestadion. Und jemand, der da ganz präsent war in dem Film, warst du, Paul. Wie hast du das alles erlebt?
Also die ganze Zeit oder den Film insgesamt?
Ja, sowohl als auch. Also wie war es denn erstmal da so mitzuwirken?
Ja, das war schon interessant. Also aus meiner Sicht ist das ein sehr, sehr schöner Film geworden. Ich durfte mir vorher dann ab und zu schon mal angucken, die bestimmten Abschnitte, die in diesem Film vorkommen. Und ich finde es halt toll, wenn so ein Verein über die ganze Geschichte hinweg einen Film hat mit Menschen, die auch in der Zeit für den Verein gearbeitet, gespielt haben. Also ich finde, das ist ein Film, den sollte man sich auf alle Fälle angucken. Das sage ich nicht nur, weil ich ein Hansa-Herz habe, sondern es ist einfach schön. Und wenn man selber dann noch Teile dieser Geschichte mitgeschrieben hat oder mit dabei war, dann ist das natürlich noch schöner. Und dann gibt's Dinge, die du dann gefragt wirst, wenn du da beim Interview sitzt, wo du erstmal überlegen musst, weil 1994 ist natürlich doch schon ein paar Jahre zurück. Manche drehst du dir dann noch ein bisschen schöner, als sie waren, aber wir hatten ja eine schöne Zeit auch von 94 bis 97. Drum war auch das Zurückblicken für mich sehr spannend und schön.
Ja, ich war wirklich überrascht, was da noch für Videomaterial überhaupt vorliegt, wie tief da im Archiv gekramt wurde vom Regisseur Carsten Klein, der das Ganze ja so ein bisschen geleitet hat. Man muss ja sagen, der Film konzentriert sich eher so auf die zurückliegenden Jahre am Ende. Man hatte das Gefühl so, Mensch, 120 Minuten so ein Streifen und man hätte, glaube ich, nochmal das Doppelte draufpacken können im Endeffekt. Da wurden ja auch einige Geschichten weggelassen. Der Regisseur hat bei Hansa TV im Gespräch gesagt, er hat, glaube ich, am Ende 100 Minuten Material, was er schon geschnitten hat, einfach weggeworfen. Es war so schwierig, so das zu filetieren. Aber ein Satz, der ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, und zwar am Ende. Da sagt Paul Beinlich, jetzt hole ich auch mal meinen klugen Zettel hier hervor, Hansa Rostock ist der geilste Verein mit allen Höhen und Tiefen, die es geben kann. Im Grunde genommen wie eine Ehe.
Ja.
Ich finde mal, das ist ein Statement. Da gab es einige Lacher im Stadion, vereinzelt auch Klatscher. Ja, das beschreibt es doch ganz gut, oder?
Ja, nun war ich ja wirklich von 94 bis 97, dann von 2010 bis 2012, dann nochmal von 2019 bis 2023 da gewesen. Und es sind ja ganz unterschiedliche Zeiten gewesen, wo es auch immer wieder bergauf und bergab geht. Und ich glaube, das ist auch, ich bin jetzt seit 30 Jahren verheiratet, in der Ehe immer der Fall. Wenn man mit Menschen zusammenlebt oder mit einer Frau zusammenlebt oder im Team zusammenarbeitet, dann gibt's Höhen und Tiefen. Und am Ende ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass du halt versuchst zu kommunizieren. Und das ist auch nicht immer einfach. Das weiß jeder von euch wahrscheinlich auch. Wenn du ein großes Team hast, jeder hat eine andere Meinung, jeder tickt anders, dann musst du auch wieder jemanden haben, der am Ende die Verantwortung übernimmt und Entscheidungen trifft. Und das spiegelt halt auch so einen Verein wieder. Auch damals mussten Entscheidungen getroffen. Der Gerd Kiescher hat die Entscheidung getroffen. Wir holen Frank Pagelsdorf als Trainer, der gleichzeitig auf junge Spieler setzt. So, und der holt dann 1994 zwei von der Aston Villa Reserve mit Breitkreuz Beinbruch. Der holt einen René Schneider aus Brandenburg. Der holt einen Steffen Baumgart aus Aurich. Und ich glaube, hier in Rostock haben sie alle gedacht, na gut, wir spielen schon zweite Liga. Nicht, dass es noch weiter runtergeht, und bastelt daraus eine Mannschaft, wo man wirklich auch von Mannschaft sprechen kann, die dann im ersten Jahr gleich aufsteigt. Und das ist auch mit in diesem Satz gemeint, das sollte gar nicht so extrem philosophisch sein, wo ich ihn danach gehört dachte, oh, boah, sehr intelligent ausgedrückt, sondern einfach das schildern, dass es wirklich auch in so einem Verein wie in einer Ehe. Es geht auf und ab, es gibt Höhen und Tiefen, und am Ende musst du immer wieder schauen, dass du das Optimale aus den Möglichkeiten und Bedingungen, die du hast, rausholst.
Ich glaube, das hat auch der Film geschafft, wenn man mal so durch die Reihen ein bisschen geguckt hat, die sonst so taffen norddeutschen Typen mit Rauschebart und grimmigen Blick, ja, da hat man dann doch schon die ein oder andere Träne sogar im Auge gesehen. Und ich muss zugeben, ich hatte auch zwischendurch ein bisschen, ja, Gänsehaut, weil man hat ja doch irgendwie so dieses kleine Fanherz. Und ja, ich bin jetzt noch nicht so auf der alten Schiene, habe das alles miterlebt, aber trotzdem ist es irgendwie ganz, ganz cool, sowas mal gesehen zu haben. Und alle, die das leider nicht geschafft haben, jetzt diesen Film irgendwie in einem Kino zu sehen oder im Stadion, für die tut's mir jetzt erstmal leid. Vorerst sind erstmal keine weiteren Vorführungen geplant. Aber ich habe mir sagen lassen, der Verein tüftelt da im Hintergrund und ist ein bisschen am Kochen. Schauen wir mal, was wird.
Ja, also jetzt habe ich auf alle Fälle richtig Lust, diesen Film zu sehen. Also hatte ich vorher auch schon, gebe ich zu, aber keine Zeit gehabt, weil wir waren, wie gesagt, im Trainingslager und danach hatten wir ein paar andere Termine, auch teilweise gemeinsam. Aber auf alle Fälle, Paul, du hast jetzt schon ein bisschen eingeordnet, hast meinen Part schon so ein bisschen übernommen. Also 91 bis 94, dann Aston Villa. Du hast jetzt von der Reserve gesprochen, aber du hast ja schon auch ein paar Spiele und nicht nur eine Handvoll, sondern ein paar mehr. In der ersten
16 war
es. In der ersten Mannschaft.
Ich richtig im Kopf haben.
16 Spiele, ein Tor, genau.
Und eine Vorlage.
Ja, für Aston Villa und vielleicht auch da ein bisschen einordnen. Damals First Division hieß es, als du gewechselt bist. Dann wurde es umbenannt in die Premier League 92. Und es war ja auch eine wilde Zeit, nicht nur hier in Deutschland mit der Wende, wo du auch ganz viele Geschichten erzählen könntest, teilweise schon erzählt hast. Da haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viel Zeit für. Aber auch in England, die waren gerade gesperrt, 5 Jahre nach der Heise-Katastrophe. Und als du dann gewechselt bist, durften sie wieder mitmachen im Europapokal. Ne? Aston Villa war dabei mit Manchester United, als es dann wieder losging. Wie hast du da diese Zeit in England erlebt? Was ist da so am meisten hängen geblieben? Du hast gesagt, es waren Lehrjahre. Mhm. Aber so, wie war das so, da in so eine ganz neue Welt zu kommen?
Na, erstmal war es ja schon ein Riesenunterschied zu Hause. Ich habe bei meinen Eltern gelebt gehabt, mit meinem Bruder ein Zimmer, so mit so einem Rollbett und eine Dreizimmerwohnung hatten wir. Meine Freundin, damalige Freundin, jetzt die Frau, die hatte so eine Einraumwohnung, da habe ich dann auch ein bisschen gewohnt. Dann sind wir halt nach England gezogen und das haben die sehr, sehr gut gemacht bei Aston Villa. Wir haben bei deinem Cousin gelebt vom Präsidenten, dessen Frau auch Deutsche war. Die ersten Wochen haben da ein Zimmer gehabt und es war dann halt so ein bisschen in eine Familie kommend, nicht, dass du alleine im Hotel sitzt und gut, meine Frau hätte eh nicht viel machen können, wir konnten die Sprache auch nicht, die haben uns dann Lehrer an die Seite gestellt und dann hast du angefangen, ja, zu lernen, erstens, wie in England Fußball gespielt wird, der wurde ja doch anders gespielt als in Deutschland, da geht's eher zur damaligen Zeit zumindest der lange Ball, Zweikämpfe, das war das A und O. Bei uns wurde doch ein bisschen mehr Fußball gespielt. Und dann natürlich auch das Leben, wenn du nicht mehr bei deinen Eltern lebst und jeden Tag darauf zurückgreifen kannst. Wie lebe ich alleine? Wie komme ich klar im fremden Land? Wie eröffnet man ein Konto? Und da gibt's ja also Dinge, die hören sich lustig an, aber als junger Mensch musst du die ja lernen. Die lernst du ja nicht in der Schule. Und das haben wir dann in England mit großer Unterstützung, wie gesagt, vom Verein und auch von der Familie, die immer wieder mal drüben waren, erlernt und erlernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das war in allen Bereichen, wie ich es vorhin gesagt habe, sportlich wie aber auch privat, die wichtigste Zeit in unserem Leben. Das hat uns, glaube ich, sehr, sehr geprägt.
Ja, und dann bist du im Sommer, du hast es auch schon angedeutet, dann bist du im Sommer 94 zum FC Hansa gekommen, mein Lieblingsspieler geworden, auch geblieben, Dankeschön. Nachdem du den FC Hansa verlassen hast. Und ja, du hast es erzählt, also das war wirklich eine junge, neu zusammengewürfelte Mannschaft, neuer Trainer, vorher war ja auch ein relativ alter Trainer, leider schon verstorben mit Jürgen Heinz, der da immer mal so eingesprungen war und ich weiß gar nicht, Merzer hat es glaube ich letztes Mal schon gesagt, einer deiner besten Freunde, dass Pagel da auch relativ euphorisch gleich war und ja, komm hier nicht her, um gegen Abstieg zu spielen, sondern eigentlich schon... Ich mag das Wort jetzt gar nicht in den Mund nehmen, aber er hat schon von ganz oben angreifen gesprochen. Wie hast du diese ersten Wochen bei Hansa damals erlebt?
Na, es war schon kurios. Du kommst zur ersten Trainingseinheit, dann ist vorher eine Besprechung, da war, glaube ich, der Vorstand da gewesen. Da ging es dann darum, um Saisonziele. Ich glaube, das war ein einstelliger Tabellenplatz. Und dann hat unser Trainer Frank Pagelsdorf den Vorstand rausgeschickt, hat die Truppe für sich gehabt und hat so ungefähr... Ja, ist toll, was die Jungs da erzählt haben, die gerade raus sind, aber wir haben ein ganz anderes Ziel, das heißt Aufstieg. So, und dann guckst du dich an und denkst, okay, ich glaube, das Jahr vorher sind sie Zwölfter geworden, mit einer gestandenen Truppe, mit vielen gestandenen Spielern. Und dann kommt so eine bunt gewürfelte junge Mannschaft zusammen, ein sehr junger Trainer, der sehr akribisch dann auch gearbeitet hat. Und für ihn war das Wichtigste Erfolg. Und er hat gesagt, wozu sollen wir in der zweiten Liga kicken und irgendwie was Zielstellung rausgeben von Einsteller-Tabellenplatz? Sondern wenn wir in der zweiten Liga spielen, wir wollen ja gerne in die erste Liga, kann das hier nur Aufstieg heißen. Und das hat er uns so formuliert und so haben wir vom ersten Tag an dann auch gearbeitet in der Vorbereitung. Bis zum, ich weiß es gar nicht, fünfter oder sechster Spieltag, habe ich auch schon mal erzählt. Dann kommt Mannheim. Mannheim war eigentlich einer der Aufstiegsfavoriten der zweiten Liga damals. Eine gute Mannschaft gehabt. Uli Stielicke war der Trainer. Wir verlieren das Spiel 1-0, machen aber ein richtig gutes Spiel, kommen nächsten Tag zum Training morgens und normalerweise ist Auslaufen für die Spieler, die nicht so viel gespielt haben, ist dann eine kleine Trainingseinheit und er sagt, nee, wir gehen frühstücken. Haben dann da im alten Ostseestadion noch in der Kantine gefrühstückt und er sagt, ich habe Zielveränderungen. Wir haben jetzt nicht mehr Aufstieg als Ziel, sondern wir wollen Erster werden. So, und das nach einer Niederlage. Und das spiegelt aber unseren Trainer damals wieder, dass er, glaube ich, das Potenzial erkannt hat dieser Mannschaft, plus aber auch wusste, den Jungs muss ich natürlich Selbstvertrauen noch geben und den Jungs muss ich sagen, ihr könnt das schaffen. Wenn du immer nur da sitzt und Ziele formulierst wie Achter, Neunter, dann bist du danach zwar nicht ganz so abrechnungsfähig, wenn du nicht schaffst den Aufstieg, aber wenn du halt Ziele rausgibst wie Erster, Zweiter, Dritter, dann wirst du danach auch danach abgerechnet. Plus, du musst natürlich an die Leistungsgrenze ran. Und das hat er geschafft.
Das klingt sehr gut und beeindruckend. Merzer hat sich nicht getraut, das ganz so zu erzählen. Er hat es ein bisschen abgeschwächter, würde ich es mal nennen. Aber das könnt ihr ja am Freitag auswerten, wenn ich da so richtig
informiert bin. Eigentlich ist immer andersrum bei uns bald.
Ja, ich glaube, ihr feiert ja am Freitag Geburtstag, wenn ich das noch so richtig auf dem Schirm habe.
Samstag dürfen wir feiern.
Gut, könnt ihr also auswerten. Und dann wollen wir es vielleicht mal so ein bisschen deine Zeit mal überspringen, aber wir wollen hier nichts vergessen, weil du hast so viel erreicht und so viel erlebt, dass wir das zumindest mal kurz einordnen wollen für die vielleicht jüngeren Hörerinnen und Hörer. Danach bist du dann gewechselt nach der Hansa-Zeit nach Leverkusen, hast 3 Jahre in Leverkusen gespielt, bist 2-mal Vizemeister geworden. Bist dann in deine Heimatstadt zurückgekehrt nach Berlin, auch wieder 3 Jahre von 2000 bis 2003 bei Hertha BSC. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber tatsächlich hat Hertha da einmal oben mitgespielt. Ja, ihr wart 2-mal Fünfter, 1-mal Vierter, habt 2-mal den Ligapokal gewonnen. Der war anscheinend dein Lieblingswettbewerb.
Den habe ich 3-mal gewonnen, oder?
3-mal genau. In Deutschland und 1-mal in England, ne?
Ja, gibt's keinen.
Dann ging's
einzigartig. Genau. Was für eine Titelserie.
Genau, dann ging's also weiter zum HSV von 2003 bis 2006 und da hast du dann eben auch gleich diesen Ligapokal gewonnen. Und dann hast du vorhin nicht erwähnt, dass du 2006 zurückgekehrt bist wieder zum FC Hansa, stimmt, um nochmal in die Bundesliga aufzusteigen.
Ja, korrekt.
Und ich glaube, Ben... Ich
muss dazu ja auch sagen, auch in der zweiten Liga war es ja sehr erfolgreich, denn bis Johnny Verhoek das eingestellt hat, warst du ja der Topscorer, also Top-Torschütze des FC Hansa in der zweiten Liga mit 15 Toren. Ich glaube, John Verhoek hatte am Ende, was waren es?
17.
17 Treffer. Also da bist du ja auch noch oben mit dabei und hast maßgeblichen Anteil an diesem Bundesliga-Aufstieg. Hast du es geschafft? Im Film waren auch so ein, zwei Sequenzen, wo für dich klar war, ey, ich will zurück nach Rostock mit meiner Familie. Da soll's aufhören. Schönes Land, alles drum und dran. Das war doch bestimmt extrem emotional.
Jetzt guckst du schon so skeptisch. Die 15 Tore waren natürlich in der ersten Saison und ein Tor dann in deiner zweiten Liga-Saison, deinem zweiten Aufstiegsjahr mit Hansa. Aber du warst da Kapitän und hast auch einige Tore vorbereitet.
Da habe ich auf eine andere Position dann gespielt, etwas defensiver vor der Abwehr. Vorher war ich ein offensiver Mittelfeldspieler über viele, viele Jahre. Habe auch sehr viele Tore schießen dürfen, weil meine Stärke war eigentlich aus dem Mittelfeld, sich immer wieder in den Strafraum mit einschalten. Dann kamen Standardsituationen dazu. Den einen oder anderen Elfmeter durfte ich auch schießen. Deswegen sind dann ein paar mehr Tore zusammengekommen. Das war als Mittelfeldspieler, glaube ich, als Offensiver völlig in Ordnung. Auch die Quote, die ich da hatte. Aber die spielt keine Rolle. Das Schöne war an der Zeit, ich bin sehr dankbar über die Zeit, dass ich ein Hobby zum Beruf machen durfte. Bei vielen tollen Vereinen spielen durfte und am Ende dann hier gelandet bin in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür war ja nun oder war überhaupt nicht mit zu rechnen, dass ich jemals als gebürtiger Berliner, wenn du dann sogar nach England gegangen bist, nochmal irgendwie nach Rostock vielleicht zurückkommst. Aber es war nach der Englandzeit genau der richtige Schritt. Und ich fand auch am Ende der Laufbahn, auch wenn wir dann leider wieder 2007, 2008 abgestiegen sind, konnte ich leider auch nicht mehr so viele Spiele machen, weil ich verletzt war immer wieder und Probleme hatte mit der Gesundheit, war es auch der richtige Schritt, wieder zurückzukommen nach Rostock. Und wir fühlen uns nach wie vor sehr, sehr wohl hier oben.
Da sind wir so bei dem Thema, was wir vorhin erwähnt haben. Also dein Verhältnis zum FC Hansa, das kommt jetzt schon auf alle Fälle durch, denke ich, dass du da ein ganz besonderes Verhältnis hast. Vielleicht magst du mal sagen, wie ist es dann jetzt aktuell? Also hast du noch Kontakt zu Funktionären? Wenn ja, wie oft, wie regelmäßig? Ich glaube, du hast ja sogar ein paar Freunde noch im Verein. Also wie läuft das aktuell?
Da gibt's immer noch einen Austausch immer wieder. Ich treffe mich gerade auch immer wieder mal mit Michael Mayer. Wir haben zusammen in der Nachwuchsakademie gearbeitet. Wir haben die zusammen geleitet. Er war ein ganz wichtiger Bestandteil, kam aus Fürth nach Rostock. Und wir sind immer wieder im Austausch, aber da geht's nicht nur um Fußball oder Verein, sondern wir verstehen uns privat gut. Jörg Hane ist einer, mit dem man sich immer wieder mal trifft. Dann bin ich ab und zu mal da, weil es gibt ja ein paar Dinge jetzt in der nächsten Zeit, wie das Spiel Materia and Friends gegen Paul and Friends. Dann bin ich im Stiftungsrat des Vereins. Also daher ist da noch eine enge Verbindung. Und ich freue mich am Ende immer, wenn der Verein sehr erfolgreich ist. Hab mir extra Magenta letztes Jahr geholt gehabt, damit ich die dritte Liga sehen kann, verfolgt das auch, wenn es geht. Aber mein Leben ist nicht mehr, wie es war, nach Fußball ausgerichtet. Also auch nicht am Wochenende oder wenn Hansa spielt, dass ich grundsätzlich sage, die Termine muss ich irgendwie vor dem Fernseher sitzen. Nein, ich verfolge es aber nicht so, dass ich sage, das ist jetzt die Priorität Nummer eins. Da ist die Familie schon seit langem weit, weit drüber.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, für die, die es nicht wissen, du warst ja nach deiner aktiven Zeit als Spieler ja erstmal sportlicher Leiter auch noch beim FC Hansa von 2010 bis 2012 und später ja dann Leiter der Nachwuchsakademie. Das heißt, es ist ja nie so richtig abgerissen und dem Sport in Rostock bist ja auch treu geblieben, sag ich mal, in der Zwischenzeit als ehrenamtlicher Geschäftsführer beim ersten LAV, weil deine Töchter da Sport gemacht haben, richtig?
Ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht, über ein paar Jahre, weil der Geschäftsführer damals leider das nicht weitermachen konnte aus gesundheitlichen Gründen. Und da hat mich ein guter Freund, Ralf Skorpnik, gefragt, Mensch, könntest du uns unterstützen? Der ist der Präsident des Vereins oder Vorsitzender. Und dann habe ich das auch gemacht. Die Kiddies waren eh da gewesen, die beiden Großen. Wir waren bei jedem Wettkampf dabei gewesen. Es hat uns auch immer wieder Freude gemacht. Die Kleine hat dann auch ein bisschen Leichtathletik gemacht und deswegen... Ja, es war auch sehr, sehr spannend, mal so einen kleineren Verein in Anführungsstrichen, ist aber, was die Leichtathletik angeht, ich glaube mit 1300 Mitgliedern damals, wird wahrscheinlich heutzutage noch ein paar mehr Mitglieder haben, doch nicht so klein, wie sie erstmal anhört. Und es war auch eine schöne Zeit gewesen, die dann irgendwann auch zu Ende war. Meine Frau verfolgt immer noch, ist auch immer noch Mitglied dieses Vereins. Und wie gesagt, ich kümmere mich dann eher ums Golfspielen.
Heute bei Hansa.
Ja, du hast eben schon Michael Mayer erwähnt, das ist ja auch, ich würde sagen, Ben, du kennst den auch. Wir waren jetzt auch im Trainingslager, haben wir ein bisschen gequatscht mit Micha. Auch so ein herzensguter Mensch, würde ich sagen, so wie du. Ich glaube, deswegen passt das ganz gut. Und ganz witzig, Micha hat uns da eine kleine Anekdote erzählt, weil wir, oder ich hatte jetzt ein Porträt, nicht ein Porträt, aber einen Bericht geschrieben über Benno Dietze und seine Rolle bei Hansa und was er jetzt gerade so verändert hat. Sein Studium ist abgebrochen oder unterbrochen, wie auch immer. Macht er später weiter. Jedenfalls hat Micha uns erzählt, dass Benno Dietze auch bei euch oder ihr wart bei ihm zu Besuch und er hat dann den ersten Vertrag bei Hansa unterschrieben, als er dann aus der Jugend raus gewechselte. Also da ist ja dann auch irgendwie schon noch ein sehr enger Draht und wie bewertest du diese Mannschaft? Wie viele Spieler kennst du vielleicht auch persönlich aus der aktuellen Mannschaft?
Also Benno war damals, hat er einen Vertrag im Nachwuchsbereich gekriegt. Das ist ja beim FC Hansa Rostock anders als bei vielen größeren Vereinen, wo du ab 16 dann schon einen Vertrag unterschreibst im Nachwuchsbereich. Bei Hansa sind das auserwählte Spieler, weil die Möglichkeiten finanziell nicht da sind. Und da war Benno einer von denen, die damals auch so einen Nachwuchsvertrag bekommen haben. Und wir hatten halt bei ihm damals schon erkannt, dass er ein guter Kicker ist und dass er sich, glaube ich, auch sehr gut entwickeln kann, was er jetzt dann auch gezeigt hat. Ich will das Ganze nicht zu groß machen, weil es ist auch immer schwierig für so einen jungen Spieler. Jetzt hat er sich ein halbes Jahr lang durchgesetzt. Die Erwartungen werden dann immer größer. Er hat zumindest ein sehr großes Potenzial. Was er am Ende daraus macht, werden die nächsten Jahre zeigen. Aber ich glaube, dass er, wie gesagt, ein sehr guter Kicker werden kann, wofür es auch immer reichen mag dann am Ende. Ja, und so sind wir halt, Micha und ich, dann immer ein bisschen unterwegs gewesen. Wir haben das so gemacht, dass den Jungs, denen wir Verträge geben, haben wir den Eltern dann angeboten. Zur Unterschrift kommen wir auch gerne dahin, weil ich glaube, es ist auch mal für die Eltern ganz schön, wenn der Verein nicht nur ins Büro kommen lässt, sondern einfach mal einen Hausbesuch mehr oder weniger macht. Und für uns war es halt auch interessant und spannend, wie leben die Jungs. Das sind die Spieler, oder wie Benno Dietze, Felix Ruschke, die jungen Spieler, die kenne ich natürlich noch aus der Zeit von der Nachwuchsakademie. Die anderen Jungs erwähnen ja vom Vorbeilaufen Hallo sagen. Also da ist jetzt keine enge Beziehung da. Oder wenn ich sie am Wochenende spielen sehe, dann kennt man die Spieler, aber mehr ist es dann am Ende auch nicht.
Das ist ein wichtiger Aspekt, Ben, was wir jetzt auch von Daniel ja gehört haben. Daniel Brinkmann, dem aktuellen Cheftrainer im Trainingslager, dass er da viele Einzelgespräche geführt hat und die Jungs eben kennenlernen will und das, ähnlich wie du das jetzt gerade dargestellt hast, wissen will, wie leben die, was beschäftigt die in der Freizeit und ich weiß nicht, Ben, eigentlich wollen wir das nicht so groß an die Glocke hängen, aber wir beide trainieren ja jetzt eine Mannschaft gemeinsam und wir haben natürlich nicht so viel Zeit wie jetzt Daniel Brinkmann, weil wir sind da nicht hauptamtlich, aber...
Jetzt ist es raus, das ist das Top-Thema der Folge.
wir lösen das mit Spielerzetteln, wo wir dann den Jungs viele Fragen stellen, um auch zu wissen, wie ticken die, wie kann man sie zu greifen kriegen für Ansprachen oder individuell oder in der Mannschaft.
Das hat Christoph Daum damals auch gemacht in Leverkusen. Er hat von allen Neuzugängen, mit denen hat er sich zusammengesetzt, hat so einen Fragebogen gehabt, ich weiß nicht, wie viele Fragen da drauf standen, um einfach den Spieler, der dazugekommen ist, kennenzulernen. Was hat er vielleicht für Macken? Ist er verheiratet, nicht verheiratet? Viele Dinge, die da erfragt wurden. Und ich glaube, das hat ihn und auch dann dem Spieler, also in dem Fall auch mit mir zusammen, schon weitergeholfen, dass man sich so ein bisschen näher kennenlernt.
Ja, wichtige Sache. Und vielleicht magst du nochmal sagen, generell, wie nimmst du Daniel Brinkmann wahr? Hast du den schon persönlich kennengelernt? Der wird dich ja auf alle Fälle erkennen, würde ich jetzt mal vermuten, jedenfalls.
Könnte sein.
Wie ist dein Bild vom Trainerteam und von dem Weg, den Hansa jetzt eingeschlagen hat? Mal gucken, ob sie den jetzt fortsetzen. Aber in der vergangenen Saison war es ja eine sehr junge Mannschaft. Jetzt hieß es zuletzt, dass Glubschi, Tim Krohn, eventuell verliehen werden soll, um da auch Spielpraxis anderswo zu sammeln. Amir hat uns im Interview gesagt, oder im Gespräch zwischendrin, weiß ich jetzt nicht mehr, dass es mal gut wäre für Tim, wenn er da mal so seine mehr als 30 Spiele macht, wo er dann auch nicht immer nur eingewechselt wird, sondern viele Minuten kriegt und das vielleicht in der Regionalliga. Wie bewertest du diesen Weg und auch diesen Gedanken jetzt vielleicht mit dieser Spielpraxis?
Also ich kenne Daniel Brinkmann nicht, sondern nur vom Fernsehen her, von seinen Interviews, finde das sehr, sehr positiv oder die Aussagen, die zumindest in der Öffentlichkeit stattfinden, weil ich ihn privat nicht kenne, aus meiner Sicht macht er einen sehr, sehr guten Job. Der Verein insgesamt, ich finde auch letztes Jahr dann, bis auf die ersten Wochen, bis dann sozusagen Daniel kam, haben sie eine sehr gute Saison gespielt. Hat leider am Ende nicht gereicht. Ich habe so ein bisschen gehofft noch, vielleicht schaffen sie es doch. Aber die Spiele, die dann so wichtig waren, da hat es dann irgendwie am Ende nicht gereicht. Die Jungs haben immer probiert, alles zu geben, haben alles auf den Platz gelassen. Es hat dann irgendwo im fußballerischen Quäntchen Glück, Nervenstärke, da hat es irgendwo gefehlt. Da war der ein oder andere Verein dann besser, die dann sozusagen aufgestiegen sind. Ein Weg mit so einem jungen Spieler, der kann immer unterschiedlich sein, aber am wichtigsten ist dann irgendwann, dass er Spielpraxis hat. Und bei uns kann er in der zweiten Mannschaft in der Oberliga spielen, wenn er jetzt die Alternative bekommt, beim Regionalligisten zu spielen oder vielleicht beim anderen Drittligisten und da auch Spielpraxis bekommt, ist das wichtig. Ein gutes Beispiel ist für mich immer damals, es war eine andere Situation, Toni Kroos, der von München nach Leverkusen gegangen ist, gab dann noch andere, Markus Babbel, Philipp Lahm, die ausgeliehen wurden als junge Spieler, weil es wichtig ist zu spielen, auf dem Platz zu stehen. Es hilft nichts, 3 Jahre lang im Profibereich zu trainieren, keine Spiele zu machen, sondern spätestens dann nach dem zweiten Jahr musst du schauen, dass du auch Spielpraxis bekommst. Und wenn der Verein mit dem Spieler da Einigkeit erzielt hat, für den Spieler das auch wichtig ist, diese Spielpraxis zu bekommen, das musst du natürlich auch erstmal in deinen Kopf reinkriegen, dass du vielleicht eine Liga tiefer gehst, aber da Fußball spielst, dann ist das schon ein guter, wichtiger Weg. Und ich glaube, was wieder die Mannschaft insgesamt angeht in der Saison, wird diese Mannschaft, werden wir um den Aufstieg mitspielen.
Ja, das sind klare und deutliche Worte. Ich werde mich da glatt mal gerade hinsetzen wieder, sonst kriege ich hier noch Mecker von meiner Mutti. Nach diesen Sätzen kann man das ja auch mal machen. Das ist eine gute Überleitung. Tommy hat's ja schon gesagt, wir waren im Trainingslager, wir in Neuruppin haben die Jungs jetzt eine Woche beobachten dürfen, mehr oder weniger, wenn wir gerade nicht gearbeitet haben und irgendwas abgetipselt haben. Aber die Jungs, die machen sich fit, die sind ordentlich am Rackern. Und ich glaube, so in das Ziel, ja, ganz oben, da könnte es schon hingehen, zumindest innerhalb der Mannschaft, dass das Ziel ist. Was, wie schätzt du das ein? Also die dritte Liga wird ja auch immer wieder, dass da betont wird, das ist eine der schwierigsten Ligen, weil man nie weiß, was der Gegner macht, es ist so unberechenbar. Wie schätzt du von außen die dritte Liga so ein bisschen ein?
Das ist natürlich eine Liga, wo du erstmal über Laufen, Kämpfen kommen musst. Das musst du überall. Aber der Unterschied zwischen den drei Ligen ist natürlich dann insgesamt immer im fußballerischen Bereich. Weil auch ein Drittligist, häufig sogar ein Regionalligist, sind Profis. Also laufen können sie definitiv alle. Was aber auch das Wichtigste ist, du musst im Fußball 90, 95 Minuten laufen können. Es hilft dir nichts, wenn du gut kicken kannst, aber nach 30 Minuten geht dir die Kraft aus. Also deswegen ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Part. Dass die dritte Liga mehr oder weniger komplett offen ist, weil du kannst gegen jeden verlieren, du kannst gegen jeden gewinnen. Du hast zweite Mannschaften, wo du häufig auch nicht weißt, mit welcher Formation kommen sie? Wie viel kommen vielleicht von oben runter? Dann haben sie doch ein paar Profis dabei. Also daher ist das schwierig. Aber ich glaube nicht, dass wir auf andere Mannschaft gucken sollten. Wir haben eine Mannschaft, die eine Qualität hat. Das hat die Mannschaft im letzten Jahr schon gezeigt gehabt. Und wir haben eine Mannschaft, die Fußball spielen kann und die auf alle Fälle auch im letzten Jahr gezeigt hat, dass sie jedes Spiel zu 100% angeht und immer von der ersten bis zur letzten Minute probiert, das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das wieder auf die Saison projizieren können, dann wären wir am Ende mit einem Quäntchen Glück, was immer dazugehört, was Verletzungen angeht, die Spieler müssen gesund bleiben, dann wären wir eine gute Saison spielen, wo wir auch ganz oben mitspielen werden. Davon bin ich überzeugt. Ohne, dass ich die Mannschaft jetzt im Trainingssaal gesehen habe, irgendwelche Spiele schon gesehen habe. Ich sehe sie jetzt dann gegen Aston Villa auch das erste Mal. Und dann glaube ich aber trotzdem, dass die Qualität ausreichen sollte, um oben mitzuspielen.
Da hört man noch also das Mindset heraus eines sehr erfolgreichen Sportlers und von Frank Pagelsdorf geprägten Sportlers. Du hast es ja vorhin schon so schön erzählt. Und ähnlich sagt das ja auch Daniel Brinkmann, der immer von Haltung spricht und auch Laufdaten erwähnt hat am Ende der vergangenen Saison, wo er dann meinte, Bielefeld war uns da einfach überlegen und Bielefeld ist nun mal aufgestiegen. Und jetzt hat Hansa da hart gearbeitet in den ersten 2 Wochen. Daniel hat uns auch, mir in einem persönlichen Gespräch war es, eine Zahl verraten. Ich darf die aber nicht nennen. Ich durfte sie nicht schreiben, also gehe ich mal davon aus, ich darf sie auch nicht nennen. Aber wie war denn das in deinen Vorbereitungen und vor allem Trainingslagern, wo wir jetzt gerade Hansa Trainingslager hatten? Was ist dir so als schönste Erinnerung, aber vielleicht auch als schlimmste Erinnerung hängen geblieben?
Jedes Vorbereitungstrainingslager ist die schlimmste Erinnerung, weil du bereitest dich auf die Saison vor. Also sprich, es wird natürlich unfassbar viel auf Ausdauer, auf Kondition Wert gelegt. Und damals noch ein bisschen anders als heutzutage. Heutzutage haben die Jungs, glaube ich, häufiger den Ball dabei. Wir haben immer noch so eine Woche ein Lauflager gemacht oder vormittags gelaufen, nachmittags dann auf dem Platz gewesen. Deswegen ist das eine Zeit, wo wir wussten, ist wichtig, weil es wichtig für die Saison, wie erfolgreich werden wir am Ende. Aber es ist keiner gerne ins Trainingslager gefahren, was Vorbereitung angeht. Und im Winter dann hatten wir ja nochmal die gleiche Situation. Bei uns gab es ja nochmal eine längere Winterpause. Deswegen haben wir das Ganze zweimal im Jahr durchgemacht. Also war es dann froh, wenn das Trainingslager vorbei war. Und im Sommer, wenn dann irgendwie 30, 40 Grad sind und du da 2 Stunden rumrennst auf dem Platz oder auch durch den Wald, ist das schon ein bisschen anstrengend, aber es ist dein Beruf, das gehört mit dazu. Das wussten wir auch und wir wussten ja auch, wir werden davon partizipieren in der Saison, wenn wir körperlich fit sind. Deswegen war es das Schlimmste, was dir passieren konnte, in einer Vorbereitung verletzt zu sein oder krank zu sein, weil dann hast du Wochen gebraucht, um das Ganze wieder aufzuholen. Also es war so ein zweigleisiges Schwert. Du wusstest, es ist wichtig, aber du hast es gehasst.
Du hast trotzdem gern mal abgekürzt, glaube ich. Ne?
Nein.
Ich meine jetzt damit nicht dich, sondern es gab dann immer, glaube ich, in jeder Mannschaft gibt es dann die, wenn der Trainer nicht hinguckt, obwohl sie wissen, dass es wichtig ist, trotzdem abkürzen, oder?
Kann sein, aber man muss auch sagen, es gibt auch Spieler, die dann trotzdem in der Saison fit waren. Also es gibt ja so Laktatwerte, die du nimmst und so weiter. Und ich kenne genügend Spieler auch zu meiner Zeit, die haben nicht die besten Laktatwerte gehabt. Aber die konnten im Spiel laufen, weil natürlich der Ausdauerlauf ein anderer ist, als wenn du auf dem Platz stehst, Sprint, Pause, längerer Sprint, Zweikampf. Das ist natürlich ein Unterschied, als wenn du in einem Tempo durchläufst. Und deswegen hat das nicht immer so die ganz große Rolle gespielt, aber letztendlich musstest du dir in der Vorbereitung das erarbeiten. Und natürlich hast du bei uns waren es nur 25 Spielern, auch den einen oder anderen mal dabei, der vielleicht mal ein bisschen kürzer läuft. Das gehört dann dazu.
Also ich sitze ja hier ganz gemütlich in meinem Sesselchen und hau jetzt die Phrase einfach mal rein, nur die Harten kommen im Garten, werfe ich nachher auch 2 Euro ins Laberlamm. Es nützt ja nichts. Was klar ist, ist auf jeden Fall, dass die Vorbereitung sich ja so allmählich dem Ende entgegenneigt. So lange ist es nicht mehr bis zum Ligastart am 1. August-Wochenende. Jetzt stehen noch 2 bis vielleicht 3 Testspiele beim FC Hansa an. Und wir haben es ja jetzt nun schon ganz oft erwähnt, Aston Villa, Tommy hat hier seine Tasse förmlich poliert. Nun ist es dieses Highlight-Spiel gegen diesen englischen Top-Club, der ja in der Champions League dabei war. Wie cool ist das auch für einen Kicker, gegen so große Vereine dann vielleicht auch nochmal so ein Vorbereitungsspiel zu machen? Ich weiß gar nicht, das kann man dich ja eigentlich gar nicht fragen, weil du warst ja immer bei den großen Clubs.
Naja, wir haben ja auch mit Hansa Rostock zweite Liga gespielt, 2006, sowie aber auch ja 1994, 95. Und dann, ich kann ja aber jetzt nicht genau sagen, welche Spiele wir als Abschlussspiel. Du hast immer ein Highlight-Spiel da drin. Im Grunde genommen ist es das letzte oder vorletzte Vorbereitungsspiel, wo du nochmal einen Gegner hast, der halt auf Top-Niveau ist. Und als Drittligist in Deutschland gegen eine Mannschaft zu spielen aus der Premier League und dann auch aus der Champions League, ist natürlich ein ganz großes Highlight. Da weißt du natürlich als Spieler auch nicht, werde ich jemals wieder gegen so einen Verein spielen. Deswegen glaube ich, freuen sich alle riesig, dass es so ein Gegner ist. Aber zweitens ist natürlich für den Trainer wichtig, sowie aber auch für die Mannschaft wichtig, wie präsentieren wir uns? Wie beweisen wir uns gegen einen Gegner, der ja eher übermächtig scheint, ein Champions-League-Gegner. Und da wird der Trainer sowie aber auch die Spieler so ein bisschen schauen, wie verhalten wir uns, wie können wir uns durchsetzen, Selbstvertrauen probieren zu holen, auch gegen so einen Gegner, trotzdem seine Spielweise probieren durchzusetzen, wahrscheinlich nicht nur abwarten spielen, sondern der Trainer wird das ein oder andere auch versuchen, viele Spieler einsetzen. Und ich denke mal, dass es für die Zuschauer ein interessantes, schönes Spiel wird. Und im Ostseestadion ist mal wieder ein englischer Gegner. Ich wusste gar nicht, dass wir schon mal einen hatten. Das habe ich neulich irgendwann erfahren. Ich glaube, Middlesbrough, ja, oder so war das. 2014 oder irgendwann. Und jetzt wieder, also eine tolle Geschichte. Ich habe mich gefreut, dass Aston Villa kommt.
Ja, jemand, der sich auch richtig gefreut hat, ist hier Sportsfreund Bastian neben mir. Tommy, wie aufgeregt bist du?
Ja, also erstmal muss man vielleicht erstmal erklären, dass ich halt Aston Villa Fan bin. Ich weiß nicht, ob ich das hier jemals gesagt habe, aber...
Ich glaube, jede Folge gefühlt.
Und ein wichtiger Grund ist halt Stefan, weil du wurdest eben, wie schon erwähnt, mein Lieblingsspieler als Jugendlicher. Da war ich, wie alt war ich da, als du hierher kamst? 13.
Ich ja nachher noch ein Autogramm.
Und dann wurdest du halt der beste Torschütze bei Hansa mit deinen 15 Toren und Hansa ist aufgestiegen. Du hattest noch deine Zottelhaare. Die sind ja dann erst nach dem Aufstieg in die Bundesliga 95 so kurz geworden. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Uwe dir die Haare geschnitten? Uwe
Vor dem letzten Spiel in Nürnberg haben wir dann ja. Wir sind aufgestiegen im Heimspiel gegen Hannover, haben dann in Nürnberg gespielt und gesagt, wir müssen irgendwie uns was einfallen lassen. Und dann haben, glaube ich, 7 oder 8 Spieler waren wir von den 11, die auf dem Platz standen, haben wir uns die Haare kürzen lassen. Das war gar nicht so einfach, weil wir hatten ja so lange Haare und hatten so einen Schneider bei. Der hat aber erst nicht funktioniert, weil die Haare zu lang waren. Also musste irgendjemand erst mal kürzen, die Haare. Dann haben wir immer gehofft, dass der Akku natürlich hält und nicht, dass irgendeiner nächsten Tag ein bisschen eigenartig auf dem Platz auflaufen muss. Und wir wussten natürlich, das Spiel wurde live im Volksstadion übertragen. Wir haben die Nummern dann noch getauscht, unsere Rücknummern. Damals gab es ja noch 1 bis 11. Und ich glaube sogar, der Reporter ist durcheinander gekommen, weil er halt natürlich, weil alle kurze Haare hatten, gar nicht mehr die Spieler so auseinanderhalten konnten. Es gab auch einige Frauen, die Tränen in den Augen hatten, leider, wo wir nach Hause kamen, weil sie nicht so begeistert waren von dem Haarschnitt. Ich hatte Glück, bei mir war es okay.
Ja, du hast ja dann auch als einziger die Haare so gelassen, während die anderen haben sie wieder wachsen lassen. Aber du hast eigentlich seitdem...
Ja.
Gleiche Frisur, kann man sagen, oder?
Ja, kann man sagen, nur dass sie immer weniger werden. Aber sonst grundsätzlich habe ich sie beibehalten, dass das so kurz wie. Ich fand das ganz angenehm. Mit dem Handtuch nach dem Training einmal drüber, brauchst keinen Föhn mehr. Das Entscheidende war nur, du brauchtest immer Sonnencreme. Wir sind in Nürnberg, haben wir auch gespielt, ich weiß gar nicht, bei 30 Grad blauen Himmel Sonnenschein. Ich dachte abends, ich habe Schuppen, aber das war dann Sonnenbrand, also es pellte sich alles. Also da musst du dann schon aufpassen, wenn du keine Haare mehr hast. Und im Winter ist halt Kälte am Kopf.
Die Herausforderung, ne, die das Leben so mit sich bringt.
Ja,
ja, jedenfalls, ich erzähle es vielleicht kurz zu Ende. Du wurdest mein Lieblingsspieler und ich habe dann irgendwann bin ich darauf gestoßen, halt Aston Villa war dann mit in Kaiserslautern im November, da warst du dann schon nicht mehr da, da warst du schon in Leverkusen als Fan, Bundesliga-Topspiel, Aufsteiger, 1. FC Kaiserslautern, Tabellenführer, später Meister als Aufsteiger. Hansa war zu dem Zeitpunkt 4. Und dann hing da halt so ein Aston Villa-Schal an so einem typischen, damals typisch jedenfalls, so ein Fanshop da, so ein mobiler Fanshop. Und da, ja, das ist doch der Verein, wo Stefan Beinlich herkam. Und ach, das ist irgendwie auch ein cooler Name und das gefällt mir irgendwie. Und dann habe ich mir diesen Schal gekauft und dann habe ich mich eingelesen in die Geschichte dieses Vereins. Und so bin ich Aston Villa-Fan geworden. Ja, lösen wir das hier vielleicht nochmal auf. Und
Gänsehaut.
Deshalb auch da irgendwie dieses besondere Verhältnis zu diesem Verein und zu diesem Testspiel jetzt. Und vielleicht kannst du mal sagen, es gab dann ja so Gerüchte, Mensch, hier hängt doch bestimmt Paule mit drin und hat dieses Testspiel organisiert. Du hast mir schon gesagt, das ist am Telefon, dass es nicht so war, aber kennst du denn noch jemanden von Villa? Wann warst du vielleicht zuletzt auch in England oder sogar in Birmingham?
Alles lange her. Ich war das letzte Mal in Birmingham. Da waren die Zwillinge gerade geboren. Das ist also wirklich sehr, sehr lange her. Da sind wir einmal rübergefahren. Ich kenne keinen mehr vom Verein, aber und deswegen gibt es da eine Verbindung. Der Verein Hansa Rostock ist ja dann mit Aston Villa in Verbindung getreten. Und da gibt es noch eine junge Dame. Ich kann dir nicht genau den Namen sagen, die seit 1988 oder 89 da arbeitet und die direkt gesagt hat, Mensch, da kenne ich doch jemanden, der Stefan hat doch hier gespielt und es war ein ganz feiner Kerl und deswegen fand ich das schon völlig in Ordnung.
Das hört man doch auch gerne, ja, ne?
Oder? Wenn man damals schon in Ordnung war, heute sagt es ja auch der eine oder andere, also ist das okay, man hat sich nicht allzu viel verändert, zumindest nicht mit der Art und Weise.
Irgendwas muss dran sein.
Auf jeden Fall.
Oder die lügen alle.
Ja, du hast erwähnt, Aston Villa letztes Jahr Champions League im Viertelfinale knapp gescheitert gegen Paris, die dann den Titel geholt haben. Da war im Rückspiel, war ich schon ein bisschen traurig, weil, dass wir da ausgeschieden sind, da war mehr drin. Du hast ja selbst auch Champions League gespielt. Was ist denn vielleicht da so, also noch dieser krasse Unterschied, also dieser letzte Schritt, wenn dann jeder will irgendwie Bundesliga spielen und vielleicht dann auch Nationalspieler und Champions League und du hast das alles geschafft. Und jetzt kommt hier so ein Champions League Teilnehmer, was macht
so eine Mannschaft aus? So ein Ja, da steigt, also da muss deine Qualität noch mal ein bisschen mehr steigen. Ist ähnlich, als wenn du in der Nationalmannschaft dann spielst. Das sind halt die absoluten Top-Vereine, die in der Champions League spielen. Und da geht's wirklich bei vielen Spielen nur um Kleinigkeiten. Und da kannst du nicht einfach mal vielleicht 10 Minuten eine Ruhepause dir gönnen. Das wird schwierig in der Champions League. Und es ist dann noch mal ein anderes Gefühl, wenn du da auf dem Platz läufst, dann läuft die Champions League-Spielhymne. Es waren immer schöne, spannende, interessante Spiele. Wir haben es leider nie ganz so weit geschafft, bis ins Viertelfinale mit Leverkusen, wo wir gegen Real Madrid ausgeschieden sind, haben es versäumt im Heimspiel, das Spiel klar zu gewinnen, irgendwie mit 2-3-0, wir gehen 1-0 in Führung, spielen dann leider nur 1-1, kriegen irgendwann dann noch, ich glaube, vom Clarence Seedorf ein Tor rein in der 78. Also müssen aber vorher schon 2-3-0 führen. Und das sind dann die Dinge, die ich meine, wenn du die Sachen nicht nutzt als Bayer Leverkusen gegen Real Madrid, deine 3-4 Torchancen, die du bekommst im Spiel, dann gehst du am Ende nur mit dem Unentschieden vom Platz und im Rückspiel hatten wir gar keine Chance. Also da war Real ganz klar stärker gewesen. Wir sind nie ins Spiel reingekommen. Es war völlig verdient, dass wir weitergekommen sind. Im Hinspiel war so einiges drin gewesen. Aber wie gesagt, das haben wir dann leider nicht geschafft gehabt.
Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen einordnen. Das war 1998, war das in deiner ersten Saison damals in Leverkusen. 97, 98. Übrigens, in der auch Hansa eine überragende Saison gespielt hat. Auch schon erwähnt, dieses Lautern-Spiel. Und dann am Ende Sechster wurde, knapp den UEFA-Pokal verpasst hat. Ja, also sehr, sehr spannende Insights.
Man merkt, dich piekt das noch. So ein bisschen diese ganz großen Spiele und ich glaube, ganz großen Fußball, den werden wir auch bald wieder hier im Ostseestadion erleben. Spätestens Anfang September. Aber bevor wir dazu kommen, möchte Tommy bestimmt noch irgendwas einordnen. Also
einmal ganz kurz würde ich noch da reingehen, weil Paul, große Spiele hättest du auch noch mehr haben können und nicht können, aus meiner Sicht müssen, nämlich 2000 bei der EM. Da warst du, du hast vorhin gesagt, es ist gar nicht so wichtig, die Tore, aber du hast wirklich viele Tore geschossen als Mittelfeldspieler, wohlgemerkt, und warst in der Saison 99-2000 der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Bundesliga. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt die genaue Torzahl gerade nicht mehr, habe ich mir vergessen aufzuschreiben. Und bist nicht mitgenommen worden zur EM damals. Ganz viele Medien und Fans und Trainer haben das gefordert, aber Erich Ribbeck hat dich zu Hause gelassen. War das so dein vielleicht auch schlimmster Moment so der Karriere?
Es hat damals gut gepasst, weil wir haben ja vorher mit Leverkusen die Meisterschaft in Unterhaching verspielt. Das war schon der erste Nackenschlag. Dafür waren wir aber selber verantwortlich, weil wir in Haching unser Spiel nicht auf die Beine gekriegt haben. Und dann waren wir gerade beim Umzug nach Berlin und ich hatte so eine Tasche zur Seite gelegt für die Europameisterschaft, weil ich auch so ein bisschen mit gerechnet habe, vielleicht mitzufahren. Ja, und dann kommt der Anruf und dann wird dir gesagt, du bist halt nur auf Abruf. Das war schon, ja, es war ein harter Moment. Wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Wir haben mit Leverkusen, glaube ich, den besten Fußball gespielt, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat für die Meisterschaft. Und dann nicht mitzufahren mit, ich war damals dann 28, da warst du ja auch im besten Fußballalter, also wusstest du, die nächsten Jahre wird auch dann schwierig werden. War natürlich sehr, sehr traurig, aber das musste dann irgendwann abhaken. Und wie gesagt, der Umzug war ja da und wir haben dann in Berlin wieder gelebt, in unserer Heimatstadt. Nichtsdestotrotz wäre ich, egal wie die EM auch gelaufen ist, war ja keine gute EM, wäre ich trotzdem sehr, sehr gerne mitgefahren.
Die wäre dann bestimmt besser gelaufen.
Natürlich.
Also müssen wir vielleicht auch kurz einordnen. Deutschland ist damals ausgeschieden in der Vorrunde. Das dritte Vorrundenspiel 0-3 gegen Portugal. Also das war auch wirklich deprimierendes Jahr für Fußballfans in Deutschland. Ich glaube, so schlecht hatte Deutschland noch nie abgeschnitten.
Es war keine schöne Zeit, glaube ich, für einen deutschen Fußballfan.
Ja. Ben, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Entschuldige mich dafür.
Also hier ist eine Ordnung im Podcast drin, meine Herren. Sehr schön. Aber dann probiere ich jetzt nochmal irgendwie hier die Überleitung zu fischen. Das war damals nicht so, ja, das erfolgreichste Fußballjahr für Deutschland. Aber richtig erfolgreichen Fußball werden wir bestimmt Anfang September sehen im Ostseestadion, denn dann ist das große Benefizspiel die zweite Auflage von Materia and Friends versus Paul and Friends. Und ja, ich würde schon sagen, wenn man den Titel durchliest, dann bist du ja einer der Hauptprotagonisten. Freust du dich schon?
Ja, riesig. Also wir haben das ja vor 10 Jahren schon gemacht unter einer ganz anderen Voraussetzung. Da ging es ja um die Lizenz für den Verein. Jetzt geht es um eine Unterstützung zwecks der Flutlichtmasten für den Verein. Der Verein kam auf uns zu und wir haben auch zusammengesessen, drüber diskutiert, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Aber es macht für diesen Verein, und da schlägt bei Martin und bei mir natürlich ein riesen Hansa-Herz, natürlich Sinn, den Verein zu unterstützen. Wie gesagt, unter ganz anderen Voraussetzungen. Es wird eher ein Klassentreffen ehemaliger Hansa-Spieler werden. Es werden, glaube ich, auch wieder viele Tore fallen. Das heißt, es springen, glaube ich, 6-6 aus. Wir hatten uns nicht auf den Unentschieden damals geeinigt gehabt. Es ging wirklich so aus. Mal gucken, wie es diesmal ausgeht. Wir freuen uns beide riesig auf diesen Abend. Ich denke, das Stadion wird wieder fast ausverkauft oder ausverkauft sein. Da sieht man auch wieder, dass in diesem Land Mecklenburg-Vorpommern der Verein Hansa Rostock eine Riesenrolle spielt. Und da geht es dann gar nicht darum, ob das Materia oder Paule oder wer auch immer da auf dem Platz steht, sondern die kommen alle, glaube ich, ins Stadion, um einfach den Verein zu unterstützen. Und dass dann noch ein bisschen was geboten wird. Wir sind ja auch nicht jünger geworden. Also es wird auch ab und zu lustig werden bestimmt. Dann werden wir alle einen sehr netten, schönen Abend haben. Und dann hoffe ich, dass auch genügend Geld rausspringt für den Verein, dass wir sie da sehr positiv unterstützen können.
Ja, tolle Sache. Du hast schon angesprochen, 2015 gab es dieses Spiel schon mal, damals für die Drittliga-Lizenz für die Saison 2015-16. Das Stadion war voll, 27.000 Zuschauer, auf jeden Fall ausverkauft und ja, 500.000 Taler kamen da zusammen. Also war wirklich eine große Hilfe und auch dieses Mal wird das Stadion wieder rappelvoll sein. Denn ich habe vorhin nochmal in den Ticketshop geguckt, also mit einer Freundesgruppe da irgendwie zusammensitzen, das wird schon ganz schön schwierig. Also ich denke, auch da wird die Arena wieder bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Und du hast es ja schon gesagt, da werden sich einige ehemalige Hansa-Helden die Hände reichen, aber ja nicht nur Hansa-Helden. Also ja gut, die ganz großen Magnus Arvidsson, Peter Wibran sind dabei. Ein paar aktuelle mit Daniel Brinkmann, dem Trainer, und Amir Chapuzadeh, der dann auch mal wieder zurück auf den Platz kehrt.
Die sportliche Leitung kickt.
Ja, ja, der hat uns schon erzählt im Trainingslager, da war er mal wieder laufen, hat wieder Sport gemacht. Der bereitet sich richtig vor. Also da müsst ihr ordentlich aufpassen. Aber es sind ja auch noch einige Granden dabei, so wie Lukas Podolski. Jetzt wurde vor kurzem auch Tim Mälzer als Koch angekündigt. Mal gucken, was der da zusammendribbelt. Auf jeden Fall, glaube ich, können da alle ganz, ganz gespannt sein. Und von der ersten Auflage, da habe ich auch noch ein Leckerli mit dabei. Habe ich wieder ganz tief in meiner Trikotkiste gewühlt. Und da habe ich tatsächlich was gefunden. Bam.
Nein.
Trikot. Das. Originalunterschrift. Stefan Paule Beinlich. Mit hinten. Team Paule.
Was denn das? Sehr gut.
Fehlt wahrscheinlich in deinem Schrank. Hast du schon mal nachgeguckt?
Da fragen sich alle, wo hat er das denn jetzt schon wieder her? Ja, was soll ich sagen? Also irgendwie, mein Onkel hatte damals wohl gute Connection, liebe Grüße. Und er hat gesagt, Mensch, Jung, pass auf, wenn du das schaffst am Ende auf dem Zeugnis, dann kriegst du dieses Trikot. Und ich war immer, mir lief quasi die Sabbe immer, wenn ich dieses Trikot gesehen habe, habe gesagt, ich will das unbedingt haben. Und ich habe mich angestrengt wie Hulle und am Ende hat's geklappt. Und ich glaube, dieses gute Stück hier, das haben nicht so viele.
Nee, glaube ich auch nicht.
Bin stolz drauf.
Das freut mich aber. Ja. Und dass es schulisch auch geholfen hat, ist ja natürlich eine wichtige Geschichte.
Wer weiß.
Sonst wärst du vielleicht gar nicht hier.
Ja, ich denke auch.
Mal sehen. Ja, sehr schön. Wir freuen uns mit dir, Ben. Und weiß ich nicht, also Jens Hagen, der Onkel, war damals bei einer, und ist es glaube ich heute noch, einer großen Krankenkasse, die Sponsor war bei Hansa, Gesundheitspartner. Ich vermute mal, es kommt daher, aber
ich schätze auch.
Ich glaube, wir werden das jetzt hier nicht aufgeklärt kriegen. Aber interessant ist ja, Paule, und wir müssen ja auch mal ein bisschen Werbung machen, dass auch einige Podcast-Gäste mitspielen werden, die also schon bei uns zu Gast waren. Lohnt sich also auch in frühere Folgen reinzuhören. Unter anderem Oliver Neville, dein Mitspieler bei Bayer Leverkusen. Amir haben wir eben schon erwähnt und der ist richtig fleißig. Also der hat wirklich im Trainingslager gemacht. Der war dreimal laufen und hat einmal Fußballtennis gespielt. War ganz stolz, dass die Bewegungen irgendwie noch funktionierten und dass er es.
Ich glaube, da sind total viele motiviert. Weil wir wollen ja auch nicht so komisch aussehen auf dem Platz, gerade die dann noch ein bisschen älter sind. Deswegen müssen wir ein bisschen mehr machen.
Ja, aber ist ja dann auch eine interessante Frage. Also du hast jetzt hier erzählt, dass du ja stets golfen bist, aber Wie sieht's denn aus? Kannst du eigentlich auch noch mit einem Fußball da an der Mauke? Hast du da auch noch mal ein bisschen trainiert?
Bei mir ist eher schwierig, dadurch, dass ja mein Knie kaputt ist. Also daher werde ich nicht mehr allzu viel kicken können. Aber deswegen haben wir ja gute Jungs eingeladen, die kicken können.
Für 90 reicht's noch?
Für mich?
Ja?
Nein, niemals für 90. Für 9, ja.
Ja, aber ganz ernst gemeint, Paul, willst du mit auf dem Platz stehen? Also dein Knie, können wir vielleicht auch sagen, du hast es vorhin angedeutet, dann, ich denke mal, mit dir hätten wir es auch geschafft, also hätte es Hansa geschafft, in der Bundesliga zu bleiben 2008, weil bis dahin lief es ja auch ganz vernünftig, dann bist du so Mitte der Rückrunde müsste es gewesen sein, Frühjahr, bist du dann quasi ja ganz ausgefallen.
Ich habe insgesamt 9 Spiele gemacht. Ich habe ja schon in der Zweitligasaison im Grunde genommen nur mit Schmerztabletten gespielt. Und dann haben wir mit dem Trainer es auch abgesprochen, dass es keinen Sinn macht, auch mit den Ärzten, wenn du dreimal am Tag Schmerztabletten nimmst. Und habe dann probiert, das so ein bisschen auslaufen zusammenlassen, ein bisschen zwischendurch meine Tablette zu nehmen. Und dann hast du aber immer wieder Probleme gehabt und dann hat es halt auch nicht gereicht, hätte keinen Sinn gemacht. Und eigentlich dann zu dem Spiel, wo ich wieder dann fit war in Duisburg, habe ich mich leider dann schwer verletzt. Wenn ich dann noch ein paar Wochen weiter hätte spielen können, wäre schön gewesen. War halt leider nicht so. Und dann seitdem ist das Knie kaputt. Es kamen dann noch OPs dazu. Das muss man aber hier nicht näher beschreiben. Und es geht nicht mehr viel mit diesem Bein. Drum werde ich auf dem Platz stehen, natürlich. Aber ich werde nicht mehr viel kicken können. Mal schauen, wie wir das Ganze strukturieren. Aber wir haben so viele gute Jungs dabei über die vielen Jahre, die bei Hansa gespielt haben, dass dann Stefan Bein nicht auch keine Rolle spielt. Ich kann da an der Auslinie ein bisschen winken und ein bisschen anordnen. Mal gucken, wenn mich mein Trainer dann da lässt. Dann werden wir da ein bisschen von außen einwirken auf die Jungs.
Also es gibt ja bei Hansa, den wir auch alle kennen hier und auch viele Hörer, denke ich, einen bekannten Schiedsrichter mit Günter Stoll und Betreuer auch bei Hansa und jetzt auch im Internat, glaube ich, eingebunden. Der ist dafür bekannt, dass er auch viel mit Auge macht und gar nicht so wahnsinnig viel läuft und sich überwiegend im Mittelkreis aufhält. Ich glaube, da steht Günni auch zu, da treten wir ihm jetzt irgendwie nicht zu nahe oder so. Aber vielleicht wäre das ja auch noch, dass du dann ein bisschen mit deinem Auge und deiner geilen Technik von früher, die verlernt man ja nicht, nochmal... Ein, zwei
wir gucken mal.
Verlagerungen, das Spiel.
Ist ja noch ein bisschen hin. Es gab auch einige Spieler, die sich häufig mehr im Mittelkreis aufgehalten haben und sich nicht ganz so viel bewegt haben und trotzdem Weltklasse-Kicker geworden sind, weil sie halt dieses Auge hatten, aus diesem Bereich das Spiel zu gestalten. Und die brauchten dann gar nicht so viel laufen, weil sie das Spiel halt lesen konnten.
Gibt es denn einen Spieler, auf den du dich ganz besonders freust? Klar, man will jetzt auch da keinen irgendwie...
Ja, das ist wirklich schwierig, auf den ich mich ganz besonders freue, weil es gibt so vieles. Ich kann dir nicht einen sagen, auf den ich mich nicht freue. Also es sei denn, ich kenne die Jungs nicht, dann ist das eher so. Trotzdem freue ich mich, dass sie da sind und der Einladung gefolgt sind. Aber grundsätzlich freust du dich auf alle, mit denen du mal zusammengekickt hast. Das ist ja auch, weil wir über Golf gesprochen haben, bei Golfturnieren so häufig. Das ist so ein bisschen wie Klassentreffen. Du triffst den einen oder anderen wieder, mit dem hast du früher gespielt. Und freust dich dann, wenn du einen jetzt 10 Jahre nicht gesehen hast. Mensch, was ist aus dir geworden? Wie geht's? Alles okay? Deswegen wird das ein, wie gesagt, sehr, sehr schönes Klassentreffen werden. Plus, wir kommen aus dem Quatschen wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Mal sehen, ob wir überhaupt zum Kicken kommen.
Wir sind gespannt.
Auf alle Fälle. Nun hat Tommy ja auch schon ordentlich die Werbetrommel für dich gerührt und deine Künste am Ball. Da sind wir natürlich alle ganz gespannt drauf. Ich rühre die Werbetrommel jetzt nochmal für uns hier. Und zwar haben wir ja schon ganz, ganz viele spannende Podcast-Folgen aufgenommen. Klickt euch da gerne nochmal rein. Einige Highlights. Wir haben vorhin schon Oliver Neville erwähnt auch. Der war hier schon zu Gast. Ganz wichtig auch. Wir sind bei YouTube und das Ganze ist ja auch als Videoformat erhältlich. Also klickt euch auch da rein und lasst gerne ein Abo da. Auch gerne bei Instagram. Überall. Ihr findet uns überall. Also überall folgen, überall mitmachen, überall schauen. Gerne kommentieren. Wir sind auch auf eure Meinung gespannt. Und dann gibt's ja noch was ganz Heißes, und zwar den Hansa-Newsletter, den Kurs der Kogge. Einmal wöchentlich, immer Donnerstag, kostenlos. Alle Infos rund um den FC Hansa. Für die neue Saison wird's da auch ein Tippspiel geben. Und da könnt ihr einen 2.000 € Reisegutschein gewinnen. Also, das lohnt sich.
Ja, das hast du mal wieder hervorragend gemacht, den Werbepart, Ben. Also, Irgendwann wechselst du in die Werbewirtschaft, glaube ich. Aber das letzte Wort, Paul, das hat bei uns immer der Gast. Wir haben dich ja so ein bisschen darauf vorbereitet. Dein schönster Moment beim FC Hansa, da gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viel, aber du hattest ja jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Oder auch die schönste Lebensweisheit für die Fans und Hörer, das Marmeladenrezept von Oma. Was hast du uns noch zu sagen?
Man muss dazu sagen, bevor du jetzt vielleicht anfängst, einige scheitern wirklich an dieser Aufgabe und überlegen minutenlang, Mensch, was sage ich denn da? Markus Keuke hat irgendwas vom Motorradführerschein gesprochen. Okay. Und du hast gleich klipp und klar gesagt, wir konnten gar nicht aussprechen, hast du schon gesagt, ich hab was, ich weiß was und das bringe ich. Und darauf bin ich jetzt richtig gespannt.
Für mich gibt's nur eins, das habe ich schon ab und zu oder häufiger gesagt. Das Wichtigste ist für mich, dass man respektvoll miteinander umgeht. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das wichtig, dass wir den anderen respektieren, dass wir die Meinungen respektieren, dass man sich austauschen kann, dass man auch sich austauschen kann, wenn man nicht der gleichen Meinung ist. Und deswegen Respekt. Roland Kaiser singt das Lied übrigens. Achtung und Respekt. Bin ein Riesenfan von Roland Kaiser. Ist für mich und für meine Familie, mein Umfeld das Wichtigste. Und dazu kommt noch, deswegen gehen wir zum nächsten Roland Kaiser Titel. Liebe kann uns retten, kann sich jeder mal anhören. Wunderschöner Text.
Ja, damit hast du uns schachmatt gesetzt.
Ne? Bitte, du kennst dich auch aus.
Na klar, Roli geht immer. Was immer geht, ist natürlich auch der Podcast hier. Also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Die neuen Folgen sind schon in der Vorbereitung. Da gibt's sicherlich auch noch den einen oder anderen interessanten Gast. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Aber jetzt bleibt uns erstmal nicht mehr viel zu sagen. Paule, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit dabei gewesen zu sein.
Sehr gerne. Auch vielen Dank, war sehr sympathisch. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
Danke, Paule. Es war mir ein Vergnügen. Bis sehr bald. Gerne.
In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns wieder. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.